Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Knick, knick. Stefan, wir müssen reden.
Ja, über ein Echo.
Nein, ich habe noch ein anderes Anliegen erstmal. Ich habe ein Anliegen. Ich brauche eine Sondergenehmigung.
Oh.
Ich brauche eine Sondergenehmigung. Ich weiß, dass das ein bisschen kompliziert ist. Ich war auch schon beim offiziellen Sondergenehmigungspodcast Bürgeramt.
Ja.
Und bei Angela Merkel natürlich. Und die haben beide gesagt, dass das in Ordnung geht. Aber ich soll dich noch fragen. Mhm. Folgendes. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal sagen, wie gut ich Please Like Me finde. Ich weiß, dass man das nicht macht. Ich weiß, wir haben darüber schon gesprochen. Aber wenn du mir nur so eine Minute... Guck mal, hier habe ich ein Papier von der Angela Merkel und vom Bürgeramt, dass da steht, dass ich das darf.
Ja, du weißt, dass es dann automatisch auch das Recht, dass ich dann das Recht bekomme, darauf zu antworten nochmal.
Nee, da steht auf dem Zettel hier drauf. Hier steht, Sarah Kuttner darf eine Minute lang nochmal sagen, wie super sie das findet. Aber ein Gespräch darüber ist nicht möglich. Ist so.
Ich würde es mal jetzt unter Vorbehalt zulassen und zur Not müssten wir es halt nachträglich dann irgendwie löschen oder so.
Ja, dann machen wir es so. Also, ich habe das weitergeguckt und Please Like Me ist so toll. Ich werde auch jetzt überhaupt, möchte nichts Vernünftiges sagen, nur wie glücklich mich das macht. Als wir letzte Woche darüber gesprochen hatten, hatte ich erst eine Staffel gesehen und jetzt habe ich alle Staffeln gesehen und ich habe alle lieb. Und der Vater und der Tom und der Hund, ich habe alle lieb. Es wird eine fantastische weitere Geschichte mit die Mutter, die, das darf man glaube ich sagen, ohne jetzt zu krass zu spoilern, ins Krankenhaus kommt und dann kommen ganz tolle neue Leute und mich macht das glücklich und ich gebe zu, dass es vielleicht ist es ein bisschen so, wie wenn man ganz frisch verliebt ist in jemanden und man die rosarote Brille auf hat und deswegen alles super gut findet und sich erst im Nachhinein rausstellt, dass derjenige ein Arsch ist und einem als Beispiel Geld nicht zurückzahlt oder so, aber ich bin so verliebt. Ende. Ich wollte es nochmal sagen, die macht mich so glücklich wie schon lange eine Serie nicht mehr. So. Du musst ja gar nicht, du darfst per Genehmigung.
Ich würde
darfst du
gerne,
auch gar nicht
ich
sagen.
Darf ich ausnahmsweise zwei Sätze dazu sagen?
Naja. Nee, wenn das schon so anfängt mit diesem traurigen Schnaufen, dann möchte ich dir das verbieten.
Okay.
So, halt mir fest, das ist eine ganz tolle Serie. Wir haben einen Gast.
Richtig.
Liebe Gäste.
Du hast deinen Hundebegleiter.
Freund.
Freund.
Mein
Obwohl du gar keinen Hund hast.
Ich habe keinen Hund, nein.
Oh, die Stimme.
Ja.
Die Stimme. Warum macht er denn nicht den Podcast? Warum mache ich den denn als
Warum
Beispiel?
Singt der nicht? Nee, halt.
Der hat eine Stimme, der sollte singen.
Ne?
Sag nochmal was, Gast.
Hallo.
Ach Dirk. Dirk von Lofzow. Ich will immer Lofzow sagen, was natürlich nicht stimmt, aber mir macht das so Spaß, das aus Spaß zu sagen. Und du kannst.
Klingt lustig.
Das hat bestimmt auch noch nie sonst jemand gemacht.
Ich habe oft super witzige Ideen. Der Dirk ist da, weil Dirk und ich spazieren waren im Herbst, ne? Im Park und eher so aus Quatsch angefangen haben, über Serien zu sprechen und dann sich herausgestellt hat, dass der Dirk volles Rohr Serienbeauftragter ist. Also er hat eine Lieblingsserie mitgebracht, reden wir gleich drüber, aber auch so mag der lauter Serien. Wir hatten auch über, wie hieß das, was du so gerne
Stranger Things.
Stranger Things damals gesprochen. Du fandst das nämlich auch gut, ne?
Ja, ich mochte das ganz gerne. Das hat mich an meine Kindheit und Jugend erinnert. An meine ersten Kinoerlebnisse mit E.T. oder der Weiße Hai, Spielberg und so.
Das fand außer Sarah sind da mit so einem warmen Gefühl im Bauch.
Ist vielleicht eine generationelle Sache.
Ja, aber ihr seid ja höchstens 1-2 Jahre älter als ich. Wir sind ja die gleiche Generation unterm Strich. Naja, aber du bist generell auch ein Glotzer, ne? Wir hatten über viel Kram. Also jetzt glaube ich nicht, weil du viel arbeitest, aber du bist schon ein Fernsehkicker.
Eigentlich nicht.
Also ein Serienkicker, meinte ich.
Ja, manchmal gucke ich das. Ne? Man guckt das, wenn man auf Tour ist, hat man oft abends nicht so viel zu tun, wenn man ins Hotelzimmer geht oder sowas. Also seitdem ich auf Tour keinen Alkohol mehr trinke, weil ich das nicht dosieren kann und dann immer jeden Abend völlig besoffen bin und dann schaffe ich so eine Tour überhaupt nur 2 Tage, muss ich immer früh ins Hotel gehen nach dem Auftritt und dann hat man ja noch 2-3 Stunden, die man einfach nicht einschlafen kann, weil man so viel Adrenalin im Körper hat.
Ja.
Und und was macht man dann in so einem Hotelzimmer?
Saufen oder Netflix?
Ja, eben, genau. Und dann höre ich eben zum Beispiel Podcasts oder sowas.
Ja. Ne?
Oder ich schaue mal auch eine Folge von einer Serie.
Cool. Genau.
Das kann man machen.
Ich finde die Vorstellung so zauberhaft, wie du nach so einem schweißgepeitschten, so stelle ich es mir vor, Tokotronic-Konzert ins Hotelzimmer gehst, während alle um dich rum saufen gehen und du in so einem Schlafanzug vor meinem geistigen Auge,
das
sind da Tiere
so
drauf?
Ja, na, Tiere sind keine drauf. Ich habe nur frisch gebügelte, gestreifte Pyjama.
Bist du tatsächlich, bist du so einer?
Ja, natürlich. Mhm. Ich bügle für mein Leben gern. Ich muss nämlich manchmal Telefoninterviews machen, also vor allem vor einer Tour oder vor einem Album.
Ja.
Und Telefoninterviews sind toll, weil man nebenbei was machen kann, was der Journalist oder die Journalistin, die Frage stellt, ja nicht mitbekommt. Und dafür eignet sich Bügeln ganz hervorragend.
Es sind jetzt in den letzten Minuten mehrere Vorstellungen, die ich so hatte vom Leben eines Rockstars,
ja,
sind gerade so zerbröselt.
Aber ist das nicht toll, weil selbst ich würde bei einem Telefoninterview mit Dirk denken, sicher sitzt er in so einem Ledersessel in seinem gebügelten Pyjama und hat so ein Buch.
Aber ist, oder nicht, irgendwas. Ist nicht das Tolle am Telefoninterview, dass man nicht gebügelt sein muss?
Naja, ich bügel ja nicht für das Telefon, ich bügel ja für später.
Ja.
Und da ich Hemden trage und auch Pyjamas und die besser sitzen und auch bequemer, es sich auch bequemer darin liegt, wenn sie gebügelt sind.
Echt?
Ja, natürlich.
Ich habe, glaube ich, noch nie in einem gebügelten Pyjama.
Ich bügel nichts außer fürs Nähen, aber ein Pyjama bügeln ist tatsächlich ganz schön nah dran an Unterhosen bügeln, Dirk.
Ja, das würde ich nie tun.
Ja, vielleicht sind die auch viel bequemer, wenn die gebügelt sind, weißt du ja nicht.
Die sieht man ja nicht.
Ich denke jetzt, wenn ich jemals wieder mit dir telefoniere, werde ich immer denken, dass du währenddessen deine Unterhosen bügelst.
Nicht wahr.
Ja, aber die Leute dachten ja auch nicht, dass du deine Pyjamas bügelst. Also insofern kannst du mir jetzt viel erzählen. Wir müssen über ein Echo reden. Hast du Echo-Erfahrungen? Warst du mal da? Wie ist das? Wenn man Tokotronic ist, geht man vermutlich gar nicht zum Echo.
Ich war 2007 mal beim Echo, weil ein Video von uns nominiert war. Ich glaube, Kapitulation oder Imitationen. Und da fand der Echo, glaube ich, auch, es war eines der ersten Male, dass er überhaupt in Berlin stattfand. Mhm. Kann es sein, dass der vorher woanders war?
Ja, Hamburg war das.
Ja, genau. Und dann war er in Berlin und dann waren wir eingeladen und dann sind wir mal hin und es war eine der schrecklichsten Erfahrungen meines Lebens. Das ist völlig klar, weil man sitzt da in diesem Kongresszentrum, es gibt nichts zu saufen, also wirklich gar nichts, nicht mal eine Flasche Wasser oder so.
Ja.
Und dann muss man stundenlang diese Prozedur über sich ergehen lassen und dann, wenn man das geschafft hat, wird man durch einen ewig langen Gang geführt.
Im Messezentrum,
ne? Unterirdisch, ja. In die tolle Event Area. Und da gibt's dann so Fressbuden und so ein Kram. Ja. Und da kriegt man dann auch endlich mal was zu saufen. Also wenn einem die Zunge schon total...
Auf dem Weg auch. Bei mir, die haben sich doch immer den Witz gemacht, so zu tun, als wäre das ein Marathon. Und dann stehen doch auf diesem super langen Weg, den du beschreibst, rechts und links knapp bekleidete Mädchen und werfen einem so Wasser und Bananen in die Fresse.
Ja, aber Bananen und Wasser will ich
ja nicht. Nee, so bist du nicht.
Naja, und das war wirklich so furchtbar. Also das war langweiliger als eine Zugfahrt nach Wuppertal oder so.
Das war in diesem Jahr anders. Es war in diesem Jahr, saßen die Künstler, saßen unten alle in so einem Bereich mit so...
Gehege?
Ja. Mit an so Tischen und Bänken und hatten da Alkohol und haben auch, glaube ich, eine Stunde vorher schon da gesessen und zu trinken angefangen.
Okay.
Das ist eine deutliche Verbesserung.
Das ist eine gute Idee. Also ganz im Ernst, weil da gab es deutlich schönere Bilder ins Publikum als üblicherweise bei so Preisverleihungen.
Ja.
Weil, also zum einen Alkohol und zum anderen hatte man immer irgendwie Maite Kelly, die da ausrastete. Wir haben das zusammengeguckt,
schön,
Sarah.
Schön war das ja nicht.
Naja.
Wir haben es
zusammengeguckt und das war ganz schön, weil du immer so ein bisschen, warum springen die denn jetzt alle auf? Und es war aber eigentlich nur wieder Maite Kelly, die dann so einen gewissen Mitreißeffekt auf verschiedene Leute hatte.
Ja, die hatte, glaube ich, auch Lust, klar zu machen, dass sie Musik liebt.
Es ist Maite Kelly.
Und vielleicht hat sie schon ein paar Pints Guinness.
Die wird vermutlich
das nicht
Gebrauch gemacht haben von dem Essen und Trinken. Aber stimmt, die kann auch sein, dass sie von alleine so begeisterungsfähig ist. Ja. Auch Leute, die begeisterungsfähig sind.
Aber ist das nicht schön? Wir sind eingestiegen jetzt, als hätten wir es so geplant, mit einem, was die wirklich richtig, die haben zwei, drei Sachen wirklich richtig gemacht.
Ich dachte auch, wir fangen an, so wie man bei guten Kommunikationstechniken lernt, mit den positiven Seiten.
Beim Hund ist es ja so, dass wir damit auch aufhören müssen. Ne?
Weiß nicht, mit einem Erfolgserlebnis. Ich könnte mit einem Erfolgserlebnis aufhören. Aber grundsätzlich haben sie, also erstmal Senderwechsel, ne? Das war ja erstmal wichtig. Ich weiß gar nicht, war das RTL vorher?
Nee, vorher war es die ARD. Davor war es RTL.
Genau, RTL, ARD, jetzt kam das zu Vox. Mhm. Und man ahnte schon, die werden alles anders und und lässiger machen, was ich grundsätzlich auch nicht schlecht und dringend notwendig finde. Also da waren schon so ein paar Veränderungen. Es war sehr unglamourös, absichtlich.
Es war, sie haben sich viel Mühe gegeben, diese Halle nicht in so eine Showbühne zu verwandeln, sondern in so eine abgerockte Halle.
Ja, viel, was vermutlich, viele kaputte Sachen standen
rum. Was vermutlich ähnlich viel Dekoaufwand war.
Ja, ja, ja.
Aber mit auch so ganz viel, im Grunde Transparenz ist ja das Neue, ist ja der neue Schlüsselbegriff für alles. Und in diesem Fall war es dann halt so, dass die Bühne offen war, sodass man auch immer sah, wenn im Hintergrund schon aufgebaut wurde. Und die, heißen die denn auch Roadies? Ich glaube, das war okay. Das war irgendwie ganz schön. Es gab, das ist mir erst irgendwann aufgefallen, es gab keine einzige LED auf der Bühne, glaube ich.
Als alter Grand Prix-Gucker machte ich das traurig.
Als alles, nee, traurig. Ich fand das interessant, weil natürlich ansonsten, wo immer du irgendwas einschaltest, wo Show ist, siehst du nur noch LEDs. Und das fand ich, das passte schon alles. Das konnte man schon machen.
Dafür habe ich irgendwie kein Auge. Ich fand das auf der Bühne schön. Da waren so Container, sah ein bisschen aus, als wäre man in Hamburg am Hafen. Ich fand es dann in dem Zuschauerraum merkwürdig, dafür, dass die so auf Gala-Dinner gemacht hatten. Das waren also richtig so Tische, an denen wieder bei Oscar-Verleihung Leute zusammen saßen. Mhm. Die saßen dann aber eben auch auf der gleichen Art Boden, den so eine Bühne hat. Ich weiß gar nicht, wie das heißt.
Dirk? Und dann Champagner.
Ja, genau, und dann aber Champagner. Und alles schwarz und alles so ein bisschen sah aus wie in ein sehr großes Studio, in dem man Gala spielt. Stefan fand es, glaube ich, ganz schön. Ich dachte, ein bisschen hübscher hätte man es schon machen können.
Das war so ein bisschen egal. Man sah halt irgendwann, wie merkwürdig das eigentliche Publikum dann wegsaß. Aber egal.
Ja. Dann keine Laudation, was der Zeit für die Zeit gut war.
Was für alles gut war.
Nee, mir fehlten, ich habe im Nachhinein nochmal gedacht, mir fehlten dann die ganzen blöden Promis, die man abcheckert, ob die doof aussehen, ob die peinliche Texte sagen oder peinliche Texte vorlesen. All das gehört ja auch dazu, dass da immer irgendein Idiot sagt.
Ja.
Und der Preis fürs beste Album.
Das ist aber auch wahnsinnig quatschig. Ne? Da lässt du irgendwelche Stars dann einfliegen, damit die dann da rauskommen, das vorlesen. Darf ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja,
ich habe ja 2 Jahre mal für den Echo gearbeitet. Einmal habe ich mich nur um die Laudation ist. Es ist auch in dieser Zeit nie geklärt worden, wie die Mehrzahl ist. Dafür war ich zuständig.
Die Mehrzahl von One Laudatio?
Richtig. Und das andere Mal war ich so Autor und dann für alles, was irgendwie Texte waren. Und dazu, zu dem Thema, es kam dann irgendwann, wir saßen und waren so 3 Leute und dann war ganz aufgeregt, oh Gott, es sieht aus, als ob Take That kommt. Und es kann sein, dass wir müssen jetzt ganz schnell Angebote machen für Laudatios, die halten können. Und dann, oh, es kommt doch nicht Take That, es kommt nur Gary Barlow. Alles umschreiben, dass Gary Barlow ist. Und es gab irgendwie 10 an Größe und dann müssen immer 100 Leute noch lesen, was man sich dann ausdenkt. Und dann hatten wir irgendwann von allen abgenickt, vom Management, vom Sender, von der Plattenindustrie, alle hatten das dann abgenickt. Und dann stand mein Freund Lukas Heinzer, der das gemacht hat, stand dann irgendwann, führte dann Gary Barlow, als er da war, auf die Bühne, um ihm zu zeigen, so hier ist das alles und sagt ihm, so und hier ist der Text für die Laudatio, die wir uns ausgedacht haben. Und Gary Barlow sagt ganz freundlich, I'm not going to read that. Und Gary Barlow hat original gesagt, and the nominees are.
Aber das ist doch super lässig.
Auf eine Art, wenn du nicht gerade verschiedene Herzinfarkte hattest.
Jetzt oder sprichst du aus Sicht des Autors, aber ja, wenn ich Gary Barlow wäre, dann würde ich auch mir
alles richtig
Text vorlesen, den 12 Leute abgesegnet haben, den ich noch nie gesehen habe.
Genau richtig. Deswegen fand ich es dann auch konsequent zu sagen, wir lassen den Quatsch. Ganz.
Ja, und mir fehlten nur die Promis, über die man hätte meckern können, denn so kamen wir so ein bisschen zu dem größten Problem des Echos, die Moderatoren.
Ja.
Sascha und Xavier Naidoo. Man hätte denken können, ach, irgendwie interessant, sind doch 2 Musiker, junge Typen, auch lässig, was die auch permanent durch Hände in der Hosentasche gezeigt haben, wie lässig sie sind. Das war ein bisschen anstrengend. Und dann haben die, was ich ganz schlimm fand, direkt angefangen zu singen. Da bin ich sehr allergisch. Ich dachte, oh Gott sei Dank, Ina Müller macht das nicht mehr. Dann wird nicht alle 2 Sekunden was gesungen. Und zack, stehen die beiden auf der Bühne und singen irgendein Lied gegen Terror.
Aber naja, also auf eine Art finde ich das
dass
richtig.
Dass sie keine Verschwörungstheorien gesungen haben, kann bei Xavier Naidoo
Also richtig sicher war ich auch nicht, warum das überhaupt.
Ich hätte lieber Verschwörungstheorien. Ja. Ich habe mehrere Absätze mitgeschrieben, die möchte ich auch gleich noch rezitieren.
Ja, vorsingen.
Aber dass du dachtest, es moderieren 2 Sänger, aber die werden nicht singen, finde ich auch.
Ja, ich bin manchmal so blauäugig, aber
man hat immer eine Hoffnung.
Ja, es hat wirklich was mit Hoffnung
zu tun. Ich möchte kurz zitieren aus diesem Song, aus diesem Auftrittsbegrüßungssong.
Der Beginn-Song, ja.
Schon wieder ist ein Jahr vorbeigeflogen. Wer hat wohl das Große losgezogen? Der Echo ist das Echo eurer Klänge, die Summe der Musik und der Gesänge.
Also mich berührt es.
Refrain dann, glaube ich, Blut, Schweiß und Tränen, Satz und Sieg, so ist ein Leben für die Musik. Kannst du das bestätigen?
Ich wollte gerade fragen, das kannst du doch sicher bestätigen.
Das kommt ein bisschen darauf an, was Musik man macht. Ne? Da beim Echo in Deutschland hauptsächlich rechtsradikale Bands nominiert sind, passt das mit Blut, Schweiß und Tränen.
Siehst du, der Text macht totalen Sinn.
Vergessen Terror, Angst und Krieg, wir feiern heute die Musik. mit so späteren, so provokant
politisch soll es eben schon sein. Ja.
Dadurch, dass man sich definitiv, das war einfach, sagt man, das den Quatsch weg. Das zählt schon als super. Joko und Klaas sind eingesperrt. Es stört keiner wie Pocher.
Den Teil habe ich gar nicht gehört.
Ich hatte mir das nochmal angehört. Womöglich habe ich den Reim jetzt weggekürzt, keine Ahnung. Aber
Nee, da sind sie etwas avantgardistischer geworden.
Das könnte
ein rechtscher V-Effekt. Oder?
Könnte das an mir liegen.
Nee, der Xavier Nadu, der hätte sowas drauf. Das, was Dirk sagt.
Und dann möchte ich fragen, es gibt auch so Kopfhörer, wo es nicht so drum geht, was man damit hört, sondern was man damit nicht hört. Die man so aufsetzt und wo man dann so totale Stille hat.
Das gibt es, ja.
Ich habe vergessen den Fachausdruck.
Silencer.
So. Jedenfalls könnte man die antreiben mit den Publikumsreaktionen auf die Moderation, auf die Witze, die Pointen. Also man könnte sie benennen nach den Pointen von Xavier Naidoo und Sascha.
Es war tatsächlich verstörend still. Es war so verstörend still im Publikum. Das kann man sich, also wirklich, teilweise haben Stefan und ich darüber nachgedacht, ob die einfach die Mikrofone, Publikum hat ja oft so Mikrofon über sich hängen, damit man Reaktionen hört, ob die vielleicht ausgefallen sind. Denn da waren am Anfang eine Stand-Up-Nummer. Es war
unfassbar. Am Ende einer Stand-Up-Nummer auch.
Ganz am Anfang. Im Grunde, wenn die, da musst du 2-3 Witze machen. Irgendwas, was funktioniert. Stattdessen haben die nur selbst ironischen Dreck gemacht, der nicht witzig war. Es war wirklich gähne, als wären alle gleichzeitig gestorben im Publikum.
Die beiden standen da oben und machten dann folgenden Dialog. Vielleicht hat sich Vox gedacht, es gibt ein paar knackige Schlagzeilen, wenn man es einhält. Knackige Schlagzeilen, sagt Xavier Naidoo, gibt's am besten, wenn man mir kurz vorher wieder absagt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das eine mit E nicht machen kann, dann mache ich das andere mit E, oder?
Genauso ruhig war es da auch.
Und dann haben sie überlegt, aber fette Schlagzeile wäre schon geil, wie macht man das sonst bei einem Musik-Award? Und dann fielen ein, sie haben es gar nicht ausgesprochen, aber sonst, wenn sich dann so 2 Leute küssen. Das war so ein bisschen der Anschlusswitz an, wann hat das, vor wie vielen Jahrzehnten hat Madonna?
50 Jahren hat Madonna und Britney.
Und 50 Jahre später denken sich Sascha und Xavier Naidoo, das wäre doch lustig, stehen da und deuten dann so an, dass sie sich jetzt gleich küssen würden. Und dann dreht sich aber Xavier Naidoo empört weg und verlässt die Bühne.
Das ist natürlich so ein bisschen, das würde zu weit
gehen.
Daran ist alles falsch.
Ja, aber der hat sich auch richtig angeekelt weggedreht. Ja. Das fand ich scheiße. Also ich finde, wenn du den Witz, der 10 Bärte hat, also der hat wirklich Bärte bis nach unten und nochmal nach oben, weil so lange her
Bärte
ist.
Nun wieder auch ein bisschen.
Wir lieben Bärte.
Okay.
Aber das ist eh schon so alt und oll. Wenn man den macht, dann doch einfach durchziehen. Wie lässig wäre das gewesen, wenn die sich einen richtig guten Zungenkuss gegeben hätten?
Absurderweise hätte das sogar tatsächlich wieder diese Schlagzeilen gegeben, von denen sie geträumt haben.
Und es wäre wirklich toll gewesen und ein Zeichen gegen Homophobie. Und wenn man keinen Bock darauf hat, hätte man das ja noch anders machen. Da hätte man sagen können, du bist hässlich, ich möchte lieber Ryan Gosling küssen oder irgendwas, was die Sache trotzdem im Grunde unterstützt. Stattdessen hast du Xavier Naidoo, der sowieso doch immer so leicht an der Homophobie vorbeisegelt.
Ganz leicht.
Der winkt ihm so ein bisschen
ganz
zu.
Ganz mild.
Nur aus der Entfernung. Aber du siehst förmlich, wie der so ganz kleine Bröckchen in seinen Mund bricht bei dem Gedanken daran, den Sascha küssen zu müssen. Und dann ist die Pointe auch vorbei. Und
weil es keine gibt.
Ja, aber wie schlimm. Ich finde es wirklich auch fast gefährlich. Da gucken noch junge Menschen zu. Die denken jetzt, man darf sich nicht küssen.
Wie bist du denn drauf?
Du denkst, da gucken keine jungen Menschen zu?
Was gucken denn für junge Menschen? Diese
Rapper-Leute und so. Da war viel Rap. Oder wie das heißt.
Da war viel Rapmusik gewesen.
Wir haben da gesessen und haben gedacht, wer hat sich diese Texte ausgedacht? Wer ist denn der Autor? Wir haben jetzt, also du hast jetzt die Sendung nicht zum Ende geguckt, weil wir haben uns dann,
Wir haben uns gegenseitig einen Attest gegeben. Stefans O-Ton war tatsächlich, ich gebe dir einen Attest, wenn du mir einen Attest gibst, weil er nicht Westernhagen sehen wollte. Und dann haben wir ausgemacht.
Ich habe dann aber nachgeguckt, wer es war. Ist das
dieser Micky Beisenherz?
Fast, es ist Jens Oliver Haas. Der andere Micky Beisenherz. Der Micky Beisenherz, der nicht Micky Beisenherz ist. Und das ist wirklich schockierend, weil das ist so der profilierte Dschungelautor. Und mit dem habe ich auch, dessen gute Witze durfte ich alle in meinem ersten Echo-Jahr klauen.
Sorry, aber in meiner Welt ist der nicht profiliert. Alles im Dschungel an Sachen Moderation ist furchtbar, öde, langweilig.
Nein.
Naja, dann gehört ihm dafür aber eine geknallt.
Der hat sich dann hinterher auf Facebook auch beschwert und hat so als Newsflash den Leuten mitgeteilt, Echo-Bashing ist ja so Mainstream. Glaubt nicht, dass ihr noch cool seid, wenn man den Echo basht, weil...
Wie absurd, wenn der scheiße ist, dann sagt es. Rechten Bashing ist so lange machen die Leute das schon. Könnte man jetzt auch mal aufhören.
Ist der Echo wie Hitler?
Naja, das will ich jetzt nicht sagen,
Schlimmer als Hitler?
Wer verbietet einem denn bitte etwas zu bashen, wenn es wiederholt schlecht ist? Darf man wiederholt sagen, das ist schlecht? Man hört doch nicht auf damit, nur weil es Neonazis schon seit Jahrzehnten gibt. Als Beispiel. Findet ihr nicht so ein gutes Beispiel?
Oder Autobahnen.
Also unterm Strich war es furchtbar, was ich aber geliebt habe zu sehen, das hast du erst später gesehen, als ich dich darauf hingewiesen habe, ist, dass Sascha ganz offensichtlich im Laufe, also der Moderator und Sänger Sascha, im Laufe der Sendung unfassbar betrunken wurde. Der am Anfang, also am Anfang tat er einfach noch so lässig und man sah so richtig, dass der, glaube ich, zwischen den Moderationen jedes Mal ein bis zwei Gläser Wein kippte, denn die Augen gingen langsam so auf Halbmaß. Okay. Ist wirklich so, und die Armbewegungen waren so ganz wirr und ich trinke ja keinen Alkohol, weshalb ich immer ein ganz gutes Auge dafür habe, wenn Leute das machen. Und er hat einfach sich zwischendurch, bin ich mir ganz sicher, einen hinter die Binde gekippt. Der wurde immer betrunken.
Wer will es nachvollziehbar
fast. Ja, ja, aber er war teilweise auch selber schuld an all dem, was da passierte.
Ja, es waren auch so Sachen, die einfach so dieses ganze Lockere, was als Idee irgendwie ganz schön war, bis ich dann auch damit, dass sie halt die Texte trotzdem vom Teleprompter abgelesen haben. Was jetzt, wo auch nichts gegen zu sagen ist, was nur so schwierig ist, wenn du die ganze Zeit auf der Bühne so rumschlurfst und so tust, als, ey, mir fällt gerade nicht ein, was ich als nächstes sagen soll. Siehst dann aber, wie er nach unten schielt. Und wie auch ganze, wie er dann, es gibt, ich glaube, es war im Original auch länger, dass er so durchs Publikum lief und die fragte, was ihre Lieblingskategorie ist beim Echo.
Ja.
Was so dazu dahin führte, dass er die nächste Kategorie ansagen sollte als seine Lieblingskategorie.
Als die war leider.
Als die Königsdisziplin, ja. So war es. Die ihm aber dann irgendwie entfallen war, als er dran war, die dann vom Teleprompter
ablesen. Das war wirklich toll. Also meine persönliche Königsdisziplin ist ja, und dann ein super langer, betrunkener Blick nach unten zum Prompter, stundenlanges Abgelese, Album of the Year. Ach, es ist ein Trauerspiel gewesen.
Aber ich merke jetzt auch, wenn wir drüber reden, es ist auch schon so ein bisschen vorbei, oder? Wir schaffen es, also sind wir eigentlich noch so empört genug? Oder
wir waren an dem Abend sehr empört. Jetzt ist natürlich so ein bisschen ungünstig, dass heute ja offiziell schon Dienstag ist quasi und das Ding lief am Freitag. Vielleicht hätten wir doch Grill den Hänsler gucken sollen, habe ich mir überlegt, weil, weil jetzt hat natürlich jeder vollkommen zu Recht da einmal drauf rumgekloppt, auch die ganze schlimme Campino-Nummer. Ich habe eine Anmerkung würde ich gern zu der Campino-Con-Aqua Böhmermann-Sache machen.
Wasser.
Ich glaube, was mich richtig genervt hat, ist, dass der Typ da oben steht, im Grunde den Echo eigentlich auch nicht so richtig geil findet, den Böhmermann nicht so richtig geil, alles scheiße findet. Ich als Zuschauer den auch unfassbar scheiße finde, aber Achtung, nicht darf, weil der da oben steht und über Wasser redet.
Natürlich
und über
darfst Kind. Du.
Ja, aber man hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn man denkt, naja, aber der Campino redet jetzt über Leute, die kein Wasser haben. Ich kann, glaube ich, jetzt nicht kritisch werden.
So immerhin bist tut du was auch Gutes. Nicht.
Nein, natürlich nicht, aber ich wäre gern so jemand.
Das ist aber auch alles so absurd. Ich weiß, dass es auch gewagt ist, jetzt überhaupt noch den Begriff Punk in diese Diskussion zu bringen bei Campino, 100 Jahre nachdem er mal vielleicht
einen gesehen Punk, hat.
Genau. Aber im Grunde steht da jemand, der ja immer noch als inzwischen Popsänger dieses ganze Punk, diese Attitude scheinbar mitbringt, aber dann da oben steht und sagt, man kann aber ruhig auch mal ein bisschen konstruktiver sein, wenn man kritisiert und auch mal selber was aufbauen.
Kannst du mal das Böhmermännchen ja, wie man möge ihn finden, wie man will, aber er hat ja was aufgebaut.
Ja. Zwei Sachen können wir uns vielleicht darauf einigen, dass die schön waren. Das eine, also zwei Freuden von Künstlern, die ein Echo bekommen haben. Das eine waren die Beginner.
Ach,
ja. Du hast ein kleines Herzchen in deinem Notizblock gemacht.
Ja, aber ich finde Jan Delay auch so wahnsinnig niedlich und der war auch wahnsinnig zauberhaft.
Das war ganz toll, weil Udo Lindenberg hatte vorher den 100. Echo bekommen und hatte gesagt, es ist auch beim 100. Mal wie beim ersten Mal immer wieder toll. Und Jan Delay sagt dann schön, wenn Udo sagt, es ist immer wie beim ersten Mal. Es ist das erste Mal, weil es der erste Echo war. Das war sehr schön. Und das andere, da hast du dich auch sehr gefreut.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Auch an dieser Stelle.
Das andere hast du dich auch sehr gefreut. Nein, Ina Müller.
Ach so, nein, Ina Müller.
Ja, das war ganz süß. Ina Müller, die auf die Bühne kam und dann sagte, so liebe Fernsehzuschauer zu Hause, ich habe jetzt hier gerade nackten dreifachen Flickflack gemacht und wenn ihr das nicht gesehen habt, dann hat Vox das einfach rausgeschnitten.
Da hast du dich drüber gefreut. Ich habe angefangen zu gähnen und gesagt, hoffentlich fängt die nicht an, wieder was
aber
zu singen.
Aber nur jetzt. Als so eine etwas alberne Abgrenzungsreaktion.
Nee, ich finde die doof. Ich fand den alle Farbentypen niedlich. Kleiner, dünner Mann kommt nach oben, macht nichts außer Hallo, Dankeschön an meine Mama und an die Fans. Tschüssi. Der hat nicht so getan, als wenn. Der war ein bisschen nervös, der war aufgeregt, der hat sich wirklich gefreut. Der passte da überhaupt nicht hin. Man wollte den sofort in eine kleine Handtasche stecken und davor bewahren, jetzt wieder zu den anderen Bösen zu müssen. Das war mein liebster Moment. Ina Müller. Die hat den Witz 3 Tage lang vorbereitet. Konntest du den Monitor in ihrem Kopf, den Teleprompter in ihrem Kopf sehen quasi, wie sie den Witz an langer Hand, wahrscheinlich hat sich den schreiben lassen. Von dir wahrscheinlich auch noch.
Und
wir müssen dann, jetzt aufhören.
Wir müssen aufhören, aber bevor wir aufhören, du bist doch auf die Viva Moderationsschule gegangen.
Ja, ich kann wahnsinnig gut Telepromptern.
Ich möchte, seit ich das gesehen habe am Freitag mit dir, möchte ich lernen, so Übergangsmoderator zu werden. Wie diese, das war ja, in den Werbepausen waren ja immer schon dieser schlimme Vox-Moderator mit der Brille und diese Schauspielerin-Moderatorin.
Ja, Nina Bott und so? Der Mann mit der Brille, die immer gesagt haben, das gleich.
So, und das war so schön, wie die da standen, was offensichtlich Stunden vorher aufgenommen war und dann mit. Und jetzt, ich fange schon mal an, du musst mir sagen, wie ich es richtig mache. Boah, geht hier aber die Post ab. Und wenn ihr sehen wollt, was noch alles passiert ist, bleibt dran.
Ich finde es genau richtig, so wie es ist.
Gar nicht mehr dran arbeiten.
Für mich klingt es flüssig und gleichzeitig leidenschaftlich.
Okay.
Und deswegen moderieren die beiden das auch. Also du könntest es auch, nee, ich find's gut.
Es ist nicht, dass du einfach da jetzt dein handwerkliches Geschick mir damit einfach nicht mit niemandem teilen willst. Nee,
ich hätte es ganz genauso gemacht. Es war doch auch, und gleich gibt's noch aufregende Sachen von der Echo-Party. War doch schön. Mich hat's gekriegt. Ich weiß nicht, was jetzt da dein Problem mit wäre. Der Dirk guckt auch ganz aufgeregt.
Gut.
Ja.
Ich find's super. Aber ich bin Gast hier. Ich darf nichts anderes sagen. Auf gar keinen Fall. Aber ich würde dich engagieren.
Ich weiß, es passiert dir nicht oft, aber du hast es auf Anhieb gut gemacht. Das ist doch schön. Kann man sich doch auch drüber freuen.
Ich
suche
jetzt schon mal meine Notizen fürs nächste Thema raus. Mach du mal eine Überleitung.
Und jetzt reden wir über Big Little Lies. Ist dir das nicht aufregend genug?
Big Little Lies. Ich habe meinen Zettel verloren.
Wie kam ich denn eigentlich da drauf? Ist eine HBO-Serie, läuft jetzt ab dem 6.4., ach, das ist ja schon vorbei, ab dem 6.4. auf Sky. 7-Teiler mit hochkarätiger Besetzung. Ich glaube, deswegen kam ich drauf, dass man das mal gucken will, weil ungefähr jeder mitspielt. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Alexander Skarsgård oder wie der
Adam
heißt.
Adam Scott.
Und ist gemacht
Den wir aus Parks and Recreation.
Ich kenne den aus irgendwas anderem, finde den aber auch ganz toll. Ist auch mein, den kann ich auch von allen am besten leiden da. Sag nochmal, warum dich hatte das so gekriegt, weil der Macher schon irgendwas gemacht hat, was du auch gut fandst.
Na, was heißt gekriegt? Es wird gerade sehr gehypt und also das beruht auf einem Roman, einem Erfolgsroman von einer australischen Schriftstellerin und ist dann fürs Fernsehen von David E. Kelly adaptiert worden. Genau. Der Erfinder von Ally McBeal und Boston Legal und Picket Fences und allem.
Komisch, weil so war das gar nicht. Wie die genau, also ich meine, so ist es ja immer nicht, aber so viel Ähnlichkeit mit den genannten Serien hat Big Little Lies gar nicht.
Nee.
Na, man hofft aber immer so ein bisschen drauf, finde ich, wenn man dann so Namen
hat. Sollen wir einmal kurz erzählen, was so die Geschichte ist? Es spielt unter sehr reichen Menschen in Kalifornien an der Küste, die alle unglaubliche Häuser haben mit Blick aufs Meer. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen auch so eine Architekturshow.
Ja, das sieht schon wahnsinnig schön aus.
Es sind alles so Helikoptereltern. Die Schlüsselszene, die auch schon so im Vorspann vorkommt, ist, dass die halt alle ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Mhm. Es ereignet sich ein Mord, wobei, also das passiert in der ersten Sekunde, dass man das sieht, aber man sieht es nicht. Man sieht, bis zum Schluss erfährt man nicht, wer getötet wurde und auch nicht, wer...
Auch kein Geschlecht und so. Es wird immer nur unterbrochen von so Pressekonferenzen der Polizei und Zeugenaussagen, die dir immer die ganzen 7 Folgen lang suggerieren, wir haben es alle kommen sehen, da ist irgend und so weiter und so fort. Und die eigentliche Geschichte der Serie ist aber quasi die Rückblende dazu, wie es zu diesem Mord kommen konnte.
Genau, und die ganzen 7 Folgen lang werden wir im Grunde darauf, also wir lernen, dass im Grunde jeder jeden umbringen könnte und auch müsste. Es hätte eine große Konsequenz.
Als Zuschauer hat man ein bisschen auch das Gefühl, jeder hätte es verdient umgebracht.
Ja, sehr, 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 sehr schnell hat man das Gefühl. Es sind wirklich sehr hassenswerte Figuren eigentlich auch. Also die entwickeln dann auch unterschiedliche Grade an Sympathie. Aber es sind schon auch so, man möchte die eigentlich die ganze Zeit, ich möchte die ganze Zeit schlagen.
Ja, also zum Beispiel Reese Witherspoon spielt so eine unfassbar hysterisch bitchige, eigentlich im Kern sympathische, aber man sieht die sympathischste von allen. Die findest du noch am sympathischsten? Ja. Ich fand die sehr anstrengend. Ich frage mich, ich hatte mich gefragt, ob die... Muss das so anstrengend sein oder empfinden wir als Misanthropen die nur besonders anstrengend?
Nein, das wurde ja gezeichnet als dieses Schicksal von Menschen, denen es eigentlich sehr gut geht, die sich aber ihr Leben zur Hölle machen durch Scheiße sein, Scheiße Beziehung und dadurch, dass sie so anstrengend sind und alles, was nicht anstrengend ist, in ihrem Leben selber noch anstrengend machen. Das ist für mich auch so eigentlich der Kern dieser Geschichte.
Ja. Hat's dich gekriegt?
Es hat mich irgendwann gekriegt. Es hat mich irgendwann nach Folge 3 oder sowas in so einer klassischen Binge-Weise gekriegt, dass ich dann das zu Ende gucken wollte am Stück und das auch mehr oder weniger gemacht habe. Mhm. Ich finde, dass diese Murder-Mystery da drin das Egalste ist. Das ist auch ein bisschen nervig, weil es so kalkuliert ist, dass du merkst, immer wenn sie denken so, ach, vielleicht sind die Leute jetzt an diesen Beziehungsgeschichten nicht mehr interessiert, dann teasen wir nochmal so ein bisschen an diese, wer ist es gewesen?
Aber das ist ja ein ganz altes Prinzip bei so Sachen wie The Affair. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist so ein ähnliches Prinzip. Man erfährt auch durch so Polizei- und Zeugenaussagen, irgendjemand ist aus irgendeinem Grund irgendwie gestorben und wie konnte es dazu kommen? Und das aber ist
das
tatsächlich
macht ja nicht
ein bisschen
besser, dass das ein Klassiker ist.
Es ist aber so auch wahnsinnig nervig, weil man wirklich immer das Gefühl hat, wenn man jetzt aus Versehen zu sehr in der Normalität beim Gucken versunken ist, muss immer noch jemand kommen, der sagen, ja, jetzt fühlt euch aber nicht zu wohl, denn es ist immerhin noch jemand gestorben.
Ja.
Und ohne zu spoilern, kann man, glaube ich, zumindest sagen, dass all das darauf Hingeweise und das gesamte Gekliffhängere dem Ende nicht so richtig gerecht wird. Also man dramatisch sein.
Es ist dann auch die Auflösung ist egal. Es ist okay.
Man denkt dann so, okay.
Aber es sind schon, diese Beziehungen sind schon eindrucksvoll in der Art, wie die vergiftet sind. Also wie all diese Frauen in einer unterschiedlichen, die Frauen sind ganz klar die Hauptperson, auch wenn es um die Beziehungen geht, aber in welcher Weise die im Grunde alle in irgendwelchen tödlichen Beziehungen sind. Teilweise ganz offensichtlich, teilweise ganz schön ist diese Reese Witherspoon Frau, Madeline, die sich von ihrem Mann getrennt hat. Der Mann hat irgendwie eine junge Yoga-Lehrerin, so eine exotische Schönheit.
Die Tochter von Lenny Kravitz übrigens.
Ach guck.
Zoe Kravitz.
Und jetzt erzählt also Madeline ihrem jetzigen neuen Mann,
dem tollen Adam Scott,
der da so auch ein bisschen Weichei ist, aber also auch nicht überraschend, im Grunde wie neidisch sie ist darauf, dass ihr Ex-Mann es geschafft hat. Und dieser Geheimnis, das ist so eine typische Szene, so ein typischer Handlungsstrang aus diesen 7 Teilen. Die Kinder sind unfassbar altklug,
die Tochter, aber ich glaube, du redest von der Tochter von Reese Witherspoon, die ihre Mutter immer Woman nennt. Ja, das ist fast ein bisschen unrealistisch. Ich meine, die Idee ist irgendwie niedlich, dass die so wahnsinnig zynisch ist, aber die ist 6. Ich glaube, mit 6 bist du gar nicht in der Lage, ernsthaft deine Mutter ironisch Woman zu nennen.
Die soll dann auch Therapie kriegen.
Ja. Aber die Kinder finde ich schon auch toll. Der kleine Junge heißt Ziggy, wie Ziggy Stardust. Das fand ich ganz toll. Es ist wunderbare Musik, es ist irre, das wollte ich noch kurz einwerfen. Die Musik ist toll, ich mag ja Soul überhaupt nicht, das berührt mich gar nicht. Und da ist lauter tolle Soul-Musik, die aber auch absurderweise von dem 6-jährigen Mädchen vor allem gepusht wird, was auch nicht so richtig glaubwürdig ist.
Das ist aber so ein bisschen ein Running Gag, dass ganz viel davon abhängt, dass Leute anderen Leuten mit ihrem iPhone über Stereoanlage oder sowas Musik vorspielen.
Ja, aber das ist ein ganz schöner Dreh da drin, finde ich.
Es hat ganz schöne Dialoge, vor allem Madeline, finde ich. Da zieht dann irgendwann die ältere Tochter zieht aus, woran Madeline furchtbar verzweifelt, und dann sagt sie diesen schönen Satz, she wouldn't leave if she knew I had cancer. Und ihr Mann sagt, but you don't have cancer. Und sie, I would be willing to get it.
Das habe ich gar nicht gehört. Ja. Oh, nur damit das Kind zu Hause bleibt.
Ja.
Ja, die ist halt auch ein bisschen verrückt, die Alte.
Und dann ist, und da hat es mich dann wirklich gekriegt. Es gibt eine Beziehung da drin, die wirklich offensichtlich die gefährlichste ist. Die beiden gehen dann zur Therapie.
Ja.
Und das sind sehr lange Szenen, wo die beiden, Frau und Mann mit Therapeutin, dann später nur die Frau bei der Therapeutin sitzen.
Wir können noch Nicole Kidman sagen, oder?
Ja, verrät nicht so viel. Nö, ja.
Ja.
Das ist großartig. Ich finde diese Therapiesituation ganz großartig. Es ist ganz zurückgenommen gefilmt. Ja. Man sieht eigentlich dann nur so die Körpersprache von Nicole Kidman, die garantiert dafür auch einen Grammy oder was auch immer, oder Echo kriegt oder so.
Ja. Die arme Frau.
Naja.
Ja.
Und das ist toll. Das ist der Text ist toll. Diese Dynamik auch mit der Therapeutin, was sich später noch weiterentwickelt. Die Dynamik zwischen dem Paar, was da sitzt, weil die Frau eigentlich auch nicht bereit ist, zuzugeben, wie kaputt diese Beziehung ist, und man möchte sie gleichzeitig anschreien, jetzt sag's endlich, und irgendwie versteht man auch, was sie da drin hält.
Das hat mich nicht gekriegt. Dazu habe ich zu oft selber in verschiedenen Konstellationen bei Therapeuten rumgesessen, als dass ich da sitze und denke, oh.
Okay.
Naja, aber ist doch schön, wenn dich das glücklich gemacht hat.
Ich wollte noch, außer Reese Witherspoon und Nicole Kidman spielt noch mal Shailene Woodley, heißt die Frau, die spielt Jane. Das ist die eine Außenseiterin-Mutter.
Ja, die mochte ich aber gerne.
Die ist super, genau.
Ja, wobei es auch einfach ist, die super zu finden, weil eben alle anderen anstrengende, reiche Bitches sind und Jane immer die gleiche Skinny Jeans anhat und arm ist. Und
joggt und vergewaltigt wurde.
Und vergewaltigt wurde, der Klassiker halt. Mhm. Aber die ist auch toll.
Laura Dern spielt noch so eine Frau, die jetzt...
Ja, die hasse ich.
Echt?
Ich hasse die Schauspielerin und ich hasse ihre Rolle ist hassenswert, aber ich finde Laura Dern unangenehm.
Ehrlich?
Ja.
Nein, ich kann nicht mitreden.
Nee, aber du kennst Laura Dern.
Ich sehr gern.
Die Rolle
ist was Giraffenartiges. Ja. Das ist mir merkwürdig.
Was hast du denn gegen Giraffen?
Ich weiß nicht. Ich finde die affektiert.
Nee, die hat jetzt gerade in dem sehr schönen Film Certain Women von Kelly Reichardt mitgespielt.
Ja.
Fand ich sehr gut. Kann ich dir empfehlen, wenn man mal zufällig keine Serie guckt,
falls kann man mal ins Film Kino gucken gehen. Will, ja.
Was ja auch nicht schlecht ist, kann man mal in den Film Certain Women von Kelly Reichardt gehen.
Ich finde die mir, ich kenne die ja jetzt auch nicht persönlich, die Frau, aber mir ist die irgendwie vom Gucken, ist die mir komisch unangenehm. Naja, gut. Aber
ich mag sie.
Die hat ihre Fans augenscheinlich. Bitte schön, mach doch.
Also, ich sag mal mein Urteil. Man kann da gut mal so ein Wochenende da reinversinken in die Probleme von reichen, weißen, mittelalten Frauen.
Westküstendamen.
Das ist irgendwo so anmoderiert als Dark Comedy. Das ist, glaube ich, irreführend, weil die Comedy kommt definitiv zu kurz.
Und richtig dark. Na gut, ja, es ist eher Drama.
Och, ja, so ein paar
Drama mit Wortwitz.
Ja. Es gibt einen tollen Verriss im ausgerechnet, finde ich lustig, im Hollywood Reporter, der irgendwie sagt, das wäre auch total unrealistisch, wie das dargestellt ist. Und ich dachte, der Hollywood Reporter müsste eigentlich wissen, wie Leute da so in Kalifornien leben, wenn die da schreiben, ist da womöglich was dran. Und da stand dieser wahre Satz, dass diese ganzen Stimmen, die man dauernd zwischendurch hört von Augenzeugen, also von den anderen Eltern und Lehrern und sowas, die ganze Zeit so Sachen sagen, ich habe das kommen sehen und es hätte da gar nicht so viel Alkohol gegeben, sie ist eh eine Schlampe und so. Und dass das so schnell so nervig ist, dass man wünscht, wer auch immer der Killer ist, dass er zurückkommt und die auch alle noch.
Ja, das ist auch schlecht. Das ist ja dieses schlechtige Cliffhangere mit, wenn man ein bisschen vorspoilert, dass das Ende der Mord und der stirbt, gar nicht so aufregend ist, wie es einem die ganze Zeit. Und wenn man das Ende dann schon weiß und dann nochmal gucken würde, nochmal von vorne gucken würde, dann wäre es, glaube ich, noch absurder. Nee,
und das jetzt nicht gespoilert?
Nein, man weiß ja nicht, wer und unter welchen Umständen. Nee, also wenn ich habe das ja fertig geguckt, wenn ich jetzt nochmal mit Folge 1 anfangen würde, das wäre alles nicht falsch, es wäre nur so unfassbar überzogen.
Es wird schon zwischendurch, insofern haben wir es jetzt ein bisschen gespoilert, es wird schon zwischendurch der Eindruck erweckt, dass es auch sein kann, dass alle in einem großen Blutgemetzel ums Leben gekommen sind.
Ja, stimmt, ja.
Also das haben wir jetzt
und
vielleicht doch so.
Und das ist jetzt nicht passiert.
Oder ist es doch passiert?
Man weiß es nicht. Wir sind nicht gut in diesen Nicht-Spoilern. Vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen üben.
Wir haben es aber nicht wirklich gespoilert.
Ich mochte das insgesamt aber auch ganz gern. Das ist nichts, wo man denkt, oh, ich brauche dringend eine zweite Staffel. Wobei das, wenn es nach der Romanvorlage geht das ja in dem Sinne auch nicht. Das lässt sich gut hintereinander weggucken, weil einen, auch wenn man schlau genug ist, um zu sehen, dass die versuchen, einen dran zu halten, genauso funktioniert es trotzdem. Man will es dann ja irgendwie doch wissen, wer jetzt da wie umgekommen ist und irgendwann fängt man, das ist auch das Schöne an der Serie, die kriegen das hin, die anstrengenden Charaktere, dennoch denen so eine schöne Entwicklung zu geben. Ich finde, dass jeder von denen so eine Entwicklung nimmt, wo man die dann irgendwie doch ein bisschen besser leiden kann als am Anfang oder Sachen so nachvollziehen kann. Es ist nicht alles unfassbar vorhersehbar.
Nee. Und man will, mindestens will man deren Häuser haben oder wolltest du nicht dieses, wenigstens dieses Kleine, was eine Figur sieht, sich dann noch am Ende anguckt. Und
das ist ja eine Wohnung, glaube ich.
Das würde mir reichen.
Ich mochte, dass das so einen Ostküstencharme hatte. Ich
das
die ganze
hat
Zeit,
überhaupt keinen Ostküstencharme.
Doch, fand ich schon, weil es immer so kühl aussieht. Diese Strecken am Meer lang, dachte ich immer, ist das so ein Montauk-Ding, wie heißt das da, als oder New England und so. Ja, dann ist es Kalifornien, aber die ganzen Klippen da fand. Ja, dann halt nicht mehr. Ich dachte, ich fand das optisch schön.
Die ganzen Klippen waren ja auch als metaphorischer Cliffhanger.
Ja, aber so gucke ich ja nicht.
Oh, das ist jetzt dieser.
Ich habe den gehört. Ich habe den Witz verstanden.
Nicht funktioniert. Moment, ich notiere es mir. Möchte auch rauslernen. Cliffhanger-Wortspiel.
Funktioniert nicht so gut. Zumindest bei den beiden anwesenden Leuten.
Ich habe ihn schon verstanden.
Ich habe ihn auch verstanden. Gesagt. Er funktioniert noch nicht.
Ja, das
du hast dich vor Lachen aber auch nicht geschüttelt, Dirk. Das muss man auch mal ehrlich sein. Der Stefan will ja noch was lernen.
Verstehen reicht mir auch manchmal nicht mehr bei meinen Witzen. Ich möchte nicht, dass ich Witze erzähle und Leute dann auf Nachfrage sagen, wir haben den verstanden.
Ja, aber dann macht die einfach nicht. Das wäre zum Beispiel eine Variante, aus der Nummer rauszukommen. So, jetzt lass uns über was Schönes reden. Dirk, lass uns über was Schönes reden. Ja. Über dich.
Ich habe mehrere Artikel von Dietmar Dart aus der FAZ ausgedruckt.
Die sind auch schön, die Artikel, ne?
Der nämlich ein Buch über Buffy geschrieben hat und eine Zeit lang die FAZ voll geschrieben hat mit langen Erklärungen, warum diese scheinbar läppische ProSieben am Anfang sogar Nachmittagsserie, warum das ganz großes Popkulturkino ist. Und wir haben es beide, Sarah und ich, du hast es nie gesehen, oder?
Ich habe das auf ProSieben immer mal wieder im Nachmittagsprogramm bin ich so dran vorbeigekommen. Da war ich aber noch so jung, da hat mich das, wobei eigentlich, so, das ist auch Quatsch zu sagen, da war ich noch so jung, da hat mich das nicht interessiert. Es hat mich nie, glaube ich, so richtig gekriegt. Das lief ja gleichzeitig auch mal mit Charmed und so, glaube ich, zur gleichen Zeit. Und das war mir so ein bisschen zu viel Zauberei und Hexerei. Aber wir reden vor allem drüber, was ganz toll ist, dass die wohl gerade 20-Jähriges haben.
Das stimmt, ne? Ja.
Und das ist 20-jähriges Jubiläum. Und das ist eine Serie, die du wahnsinnig gerne mochtest oder magst.
Ja, ich habe das sehr, sehr gerne geguckt. Ich glaube sogar auch zweimal, also alles durchgeguckt.
Im Fernsehen oder hast du dir
das richtig... Nein, ich habe es nicht im Fernsehen geguckt, weil es ist, das muss man dazu sagen, und das ist vielleicht auch der Grund für deine... Für dein Desinteresse und Enttäuschung im Fernsehen war das unerträglich.
Weil
die Synchronisation wirklich grauenhaft war. Und wenn man es auf Englisch und deshalb ich habe die Serie auch erst etwas später angefangen zu gucken, als sie schon im Fernsehen lief. Weil im Fernsehen hat mich das auch nie wirklich interessiert. Hatte dann aber einen Freund, der das ganz toll fand und eben gesagt hat, man muss das irgendwie auf, oder der ist mal in Amerika oder sonst wie gesehen, man muss das eben auf Englisch gucken. Und dann gab es die ersten, konnte man die ersten Staffeln, damals sogar noch auf VHS-Kassette
Aber kaufen. Sag mal kurze Zeit, wann war das denn,
als ich du mit das angefangen, Berufung kamst? Ja, vielleicht so 2002 oder 2003, so um den Dreh. Und dann kam eben diese... Die ersten Staffeln aus VHS-Kassetten habe ich so im Science-Fiction-Zubehörladen gekauft. Andere Welten auf der Weidenallee in Hamburg.
Ich musste gerade kurz überlegen, was man sonst in einem Science-Fiction-Zubehörladen...
Naja, so Fan-Krimskrams und Laserschwerter und aber natürlich auch Literatur und Comics und Filme und so, aber eben diesen Nerd-Kram, den man da so... Und Raumschiffe, Bausätze und so. Also jedenfalls, da wusste ich, da gibt's das und dann wollte ich das eben unbedingt sehen und habe mir die Staffeln besorgt und wie gesagt, die ersten auch sogar noch auf VHS oder hatten sie dann nur da oder so. Und auf Englisch ist es wundervoll geschrieben. Es sind sehr, sehr schöne Dialoge und sehr, sehr schöne Figuren, also Haupt- und Nebenfiguren. Und du hattest Dietmar Dart erwähnt. Er hat recht, er hat eine Zeit lang sehr viel über Buffy geschrieben in der FAZ, aber hat auch ein sehr hübsches Buch über die Serie geschrieben, Sie ist wach. Und er hat immer darauf hingewiesen und er hat recht damit, dass es von der Machart ein bisschen an Dickens Romane erinnert, an sehr dicke Dickens-Romane wie Bleak House oder Great Expectations oder so. Mhm. Und wo du eben auch diese sehr liebevoll gezeichneten Figuren hast, sehr viele Nebenfiguren und so. Und die Hauptfiguren sind toll charakterisiert und so. Und das fand ich faszinierend von Anfang an. Und es ist natürlich eine tolle Idee, ein Mädchen, das gegen Vampire kämpfen muss, die selber vielleicht eher auf der Seite der Freaks und Vampire ist. Und die ganze Idee, dass die Highschool und Jugend, Pubertät, dass das ein Horror ist, dass es eine Horrorstory ist, das fand ich faszinierend. Und ich mochte einfach jede Figur. Buffy natürlich, aber auch Willow und Xander und Anya.
War das bevor alle Leute, weil soweit ich das mitbekommen habe, fing dann auch irgendwann an, dann schrieb die Taz darüber, dass das eine wahnsinnig feministische Serie wäre und so weiter. Also irgendwann war es auf einmal auch augenscheinlich so Konsens, dass das alles richtig macht.
Naja,
aber am Anfang ist es halt auch einfach erstmal eine Serie mit Mädchen
und
Vampiren.
Ja, es wurde dann, glaube ich, es lief so etwas parallel mit wie sich Kulturwissenschaften und Cultural Studies in Deutschland etabliert haben. Und dann schwappte das von Amerika so ein bisschen rüber. Das ist was schon eben sowas wie Buffy Studies gab oder Bücher auch zu Buffy, auch in amerikanischen. Und natürlich hat die Serie sehr viel und Leute haben Hausarbeiten oder Doktorarbeiten oder sowas über Buffy geschrieben und so. Und die Serie bietet natürlich auch viel Potenzial dafür, weil sie sehr viel probiert haben. Ne? Ja. Also es wurde sehr viel mit Genres gespielt. Mhm. Es gibt Folgen, die ganz ohne Musik auskommen über den Tod der Mutter, die sehr tragisch sind. Oder es gibt dementsprechend eine Musical-Folge.
Ich hasse Musical-Folgen.
Ich liebe die Buffy-Musical-Folge. Ich habe die CD 100-mal gehört.
Wirklich?
Ja, ich liebe sie. Die Songs sind so gut.
Das Genre Musical-Folge. Das machen ja wahnsinnig viele Serien.
Ja, aber
das,
Buffy hat es als erstes
gemacht. Ja, Buffy hat es als erstes gemacht.
Ja.
Okay.
Ja, und deshalb, man konnte das kulturwissenschaftlich gut gut nutzen. Ja. Weil ich fand das immer ein bisschen redundant, weil ich hatte das Gefühl, das, was da rausinterpretiert wird, ist da eben sowieso schon drin. Das ist ganz klar. Und die Leute, die das geschrieben haben, waren sich dessen auch bewusst. Deshalb fand ich es immer ein bisschen öde, ja, wenn das dann wieder rausexzerpiert wird. Was ist eigentlich, dass das ja so toll referenziell und so weiter ist. Aber natürlich, es hat eine feministische Konnotation. Es ist eine der wenigen Serien, in denen zu dieser Zeit eine junge Frau wehrhaft ist, sie kämpft, die Serie besteht den Bechdel-Test, also das heißt, die Frauenfiguren sind nicht nur in Abhängigkeit von Männern zu sehen, sie haben große Rollen, sie sind wehrhaft, sie sind
sie reden miteinander und nicht nur über Männer.
und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist, und es ist wahnsinnig unterhaltsam und liebevoll. Ich habe geheult, als es zu Ende war. Wie nach einem Buch, was man sehr geliebt hat.
Ja. Mit was für einer Haltung hast du das geguckt, wenn du das sagen kannst? Also weil ich habe jetzt gestern mir tatsächlich die erste Folge mal angeguckt.
Ja, die erste Staffel ist noch Mist.
Habe ich auch gelesen. Ich weiß theoretisch jetzt sehr viel über Buffy, praktisch nicht.
Aber man, also ich gucke so die erste Folge und die hat natürlich auch so einen komischen, auch wegen der Synchronisation, es wirkt alles so ein bisschen banal und unfreiwillig komisch, was natürlich nicht ausschließt, dass es einfach unterhaltsam ist. Aber dann liest man so Artikel, dass im Grunde ganze marxistische Theorien da drin stecken, weil natürlich diese Dämonen und das, was immer wieder da auftaucht in dieser kleinen Stadt, ist im Grunde nur eine Metapher für den Kapitalismus, für den Materialismus dieser Erwachsenen da. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber denkst du das mit? Hast du auch das Gefühl, so, boah, da öffnet sich so eine Tief? Oder hast du es auch einfach gerne zu unterhalten?
Nee, also das meinte ich damit, diese Cultural Studies Interpretationswut hat mich dann vor allem im Fall Buffy, einfach weil ich es so sehr geliebt habe und weil ich die Figuren so sehr mochte, eher ein bisschen genervt. Mhm. Weil ich eben fand, viele Sachen sind so offensichtlich, das wird dann nochmal so übertrieben, oder überinterpretiert, oder es ist so ein, es wird so verstrebert. Das ist das Problem bei diesen Cultural Studies. Und den Ansatz von Dietmar Dart eigentlich zu sagen, es ist im Grunde genommen Literatur, mhm, und eben sowas wie Dickens oder so, das fand ich viel einleuchtender. Und ich habe das eigentlich mit großer Empathie für die Figuren geguckt. Ich habe es nie unter einem Trash-Aspekt geguckt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Sachen sehen jetzt alt und trashig aus. Zu der Zeit waren die eigentlich ganz gut gemacht.
Ja, aber wir sprachen noch neulich auch mal irgendwann über Six Feet Under, eine große Serie, die wir geliebt haben. Die habe ich jetzt neulich nochmal versucht zu gucken. Und selbst da fand ich das, und das ist jetzt nur 10 Jahre alt oder so, selbst das wirkte auf einmal komisch trashig oder nicht so schön gefilmt und zu lang und so.
Das hast du sehr schnell.
Sehgewohnheiten verändern sich so sehr.
Aber es ist schon lustig. Ich weiß, dass es total ungerecht ist, wenn ich jetzt mit meinem Wissen aus einer einzigen schlecht synchronisierten Folge jetzt hier ankomme. Aber es ist so lustig, weil sie gehen dann da in die Disco und Buffy ist dann neu in diesem Ort als Vampirjägerin und dann sind sie in der Disco. Sie steht da oben mit dem Bibliothekar, der Wächter auch ist.
Giles, ja.
Und sie schauen dann auf dieses Disco-Leben und er sagt, dieser Ort ist die perfekte Brutstätte für den Vampirismus. Es ist dunkel und es herrscht Gedränge. Darum war ich mir sicher, dass du herkommst. Und dann ist es fucking Disco.
Aber das ist doch die erste Staffel.
Und dann erkennt sie den ersten Vampir, erkennt sie daran, dass er ein nicht trendiges Hemd trägt. Dass sie da steht und sagt so, hä, aber so, es würde sich doch kein normaler Mensch mit so einem Hemd hierher trauen. Es ist...
Da geht's doch schon los mit der Kulturkritik.
Oh, jetzt...
Aber die brauchten das, weil soweit ich das gelesen habe, war das doch erst sogar so ein Film, der dann wahnsinnig unerfolgreich, genau.
Also man muss wirklich fairerweise dazu sagen, die erste Staffel und die, sagen wir mal, die erste Hälfte der zweiten Staffel und so, das ist noch nicht so richtig der wahre Jahrgang. Ja. Und dann ab der zweiten Hälfte der zweiten Staffel und der dritten Staffel geht das richtig los.
Und dann die umstrittene sechste Staffel. Und
die sechste Staffel ist wirklich die schönste.
Ja, ich habe gehört, dass es umstritten, weil Buffy da ein bisschen depressiv wird.
Ja, sehr depressiv.
Und auch, glaube ich, die Freundin von Willow, stirbt die nicht auch in der sechsten Staffel? Ja, wie viel Ahnung, ich habe ohne es gesehen zu haben.
Ja, siehst du.
Interessanterweise halt findet Sarah Michelle Gellar die nicht gut. Das ist ihre am wenigsten geliebte. Also der Ursprungswriter, wie heißt er denn?
Josh Whedon.
Genau. Hat da, glaube ich, nicht mitgeschrieben. hatte aber die Grundidee sehr wohl. Der wollte, glaube ich, dass das so düster wird.
Aber die
wird.
Sechste Staffel ist sehr, sehr
gut. Ja, Sarah Michelle Gellar mochte die nicht. Der war das zu düster.
Manchmal weiß der Künstler selber nicht um die Bedeutung seines Werks.
Aber müssten wir es eigentlich nachholen als so einen Meilenstein, weil das steht dann ja halt auch überall, dass es wirklich den Weg bereitet hat für, ich weiß nicht wie viele
Serien. Naja, ich kenne mich eigentlich mit Serien auch nicht so gut aus, aber was ich faszinierend fand, ich weiß nicht, ob das erste Mal ist, dass das gemacht wurde, aber es gibt eben eine durchgehende Geschichte von der, also mindestens ab der dritten Staffel bis zur letzten Staffel, also die bauen aufeinander auf und es sieht sich dann tatsächlich wie ein Roman, wo sich die Figuren immer weiter verästeln und wo eine Geschichte fortschreibt. Mhm. Jede der einzelnen Staffeln ist natürlich irgendwie dramaturgisch in sich abgeschlossen, aber es baut aufeinander auf und es ist dann eben, man hatte dann das erste Mal das Gefühl, dass man etwas sieht, was eine lange, große, fast nicht enden wollende Erzählung ist. Eben wie so ein Dickens-Schinken oder so ein Dostojewski-Roman oder so, der tausende von Seiten hat. Und das war schon eine neue Erfahrung für mich. Das hatte ich noch nie vorher gemacht. Und ich hab's, da ich ja etwas später eingestiegen bin, konnte ich natürlich auch sehr viel am Stück gucken. Und da hatte ich das erste Mal mit Buffy so diese Binge-Watching-Erfahrung, dass man nicht aufhören kann.
Was ich mich trotzdem frage, weil Stefan manchmal auch bei bestimmten anderen Serien sagt, ich weiß nicht, die sind alle 21, ist das etwas, was ich gucken will? Ist das etwas, was mich persönlich interessiert? Trotzdem sind es dann sehr, sehr junge Highschool-Mädchen und Vampire. Welcher ist da, warum kriegt
ich das? Naja, als ich das gesehen habe, war ich ja auch noch etwas jünger. Ne? Da war ich Anfang vielleicht 31, 32. Ja. Da war der Abstand jetzt zu den Protagonistinnen nicht so groß, wie er jetzt wäre. Und ich mag grundsätzlich gerne Highschool-Serien. Ja, ich kann mich damit identifizieren. Ich mag die Idee der Pubertät als einer höllischen Phase. Ich interessiere mich für Pubertät. Das ist vielleicht dem Beruf geschuldet, den ich ausübe. Das ist vielleicht eine immerwährende, nicht enden wollende Pubertät. Aber das interessiert mich grundsätzlich. Ich mag das gerne.
Ja, dann ist perfekt. Ist ja perfekt für dich.
Ja, wir haben mal ein Video gemacht mit Tokotronic, wo wir Buffy paraphrasiert haben, also eine Buffy in Berlin Folge sozusagen gemacht haben. Für das Stück auf den Pfad der Dängerung. Ja, müsst ihr euch mal im Internet angucken.
Vielleicht muss man doch Buffy auch nochmal gucken, richtig.
Tolle Berliner Buffy-Darstellerin gefunden und haben das in so einer ex-amerikanischen Schule in, ich weiß nicht, Zehlendorf oder sowas gedreht, wo sie auch solche locker
hatten. Ne?
Und wie waren da die Reaktionen drauf?
Schlecht, eher schlecht.
Was? Ich dachte, du erzählst jetzt hier, wie toll das ist, weil die ganzen Buffy-Fans dann auch alle.
Ja, also Tom, den war zwar voll, aber ich glaube, manche Leute haben das nicht so richtig verstanden. Das Doofe war, es kam raus, als gerade alle Welt im Twilight-Fieber war. Ja. Und dann haben alle gesagt, ach, jetzt machen die auch Vampire voll Mainstream. Und wir so, ach,
Buffy
und nicht Twilight. Und Twilight hat ja irgendwie auch ganz, wie ich dann auch gelesen habe, die völlig gegensätzliche Botschaft. Ich habe natürlich auch von Twilight nichts gehört.
Ja, alles gesehen, alles gelesen.
Böse reaktionäre Kacke habe ich gelesen.
Ich habe schon wieder alles vergessen. Ja. Ich glaube, es ging eigentlich immer nur darum, dass man keinen Sex haben
jedenfalls
darf.
Jedenfalls nicht wie Buffy.
Das ist ja eine ganz fortschrittliche, eigentlich finde ich ganz fortschrittliche.
Ich fand das auch ganz schön eigentlich. Nee, das war doch die Grundkritik daran und das Furchtbare daran. Ja. Genau. Das auf gar keinen Fall, dass
die es ist schon sehr anders. Insofern hat uns das gestört. Das hat eben, aber natürlich so ein paar Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler oder unseren Fans haben es natürlich verstanden. Die fanden es gerade. Die haben es natürlich total abgefeiert.
Aber als ich auf Twitter geschrieben habe, dass du kommst, hat ein Mädchen ganz toll geschrieben. Es stimmt, kommt der wirklich oder hast du das nur geträumt? Weil sie hätte mal davon geträumt, dass du ihr bei Liebeskummer geholfen hättest. Weshalb die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nur geträumt hätte, ja auch groß wäre. Das fand ich ganz zauberhaft. Aber weil sie damit auch klar machte, dass ich es gar nicht vorstellen konnte, dass du großer Buffy-Fan bist.
Nein.
Ja, naja. Dann gucken wir mal Buffy, oder ich versuch's. Also anderthalb Staffeln muss man vermutlich vielleicht notfalls, das ist wie bei Friends im Grunde. Die erste Staffel Augen zu und durch und danach wird's besser.
Es war jetzt auch das erste, mich interessiert dieser ganze Papierquatsch überhaupt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, die ersten anderthalb Staffeln, allein wegen des Trash-Faktors, das ist jetzt wieder falsch, dass ich das so sage, aber es hatte dann doch was Unterhaltsames dadurch, dass es so sichtlich aus einer anderen Zeit
vielleicht
kommt.
Muss man auch wirklich auf Englisch.
Ist eine Antiquität. Ja, also das war, das ist auf jeden Fall so. Ne? Auf Deutsch kann man das nicht
erklären, weil so es ist richtig doof. Popkultureller Referenzen.
Ja, und weil so. Es ist doof synchronisiert, dann immer so, ey, was geht denn hier ab in der Disco, oh, voll Knorke und so.
Fix und Foxy, ich bin jetzt Fix und Foxy.
Ja, das ist so ein bisschen der Texter von Fix und Foxy hat da, glaube ich, seine. Oh, Wolf Kauka hat da seine.
Ja. Jetzt will ich es auf Deutsch gucken.
Aber auf Englisch ist es sehr, sehr schön.
Ja. Vielleicht versuche ich es mal. Wir müssen schon fast wieder zu Ende machen. Ist schon wieder dieser steht neben uns mit einer sehr großen Uhr, wie diese Rapper, die immer tragen, so eine große Uhr an einer goldenen Kette.
Flavy Flav,
sagt man ja.
Flavy Flav?
Ja. Und sagt, wir müssen zu Ende kommen, aber wir müssen uns, bevor wir gehen, noch Hausaufgaben aufgeben. Mhm. Du bist so stolz auf deine, fang du mal an.
Na, ich weiß gar nicht, ob ich so stolz auf meine bin. Ich habe so ein... Kann es sein, dass an Hausaufgaben auch manchmal Freundschaften zerbrechen?
Naja, der Plan war, die Hausaufgaben sind entweder zum Bestrafen des anderen da oder auch zum Belohnen des anderen oder wenn man selber zu faul ist zu gucken. Insofern, eins davon wird es wohl sein. Ich nehme an, eine Bestrafung.
Na, will ich jetzt so, nennen wir es Recherche.
Was? Ich habe gar nichts gemacht, was eine Bestrafung erfordert.
Es beginnt ja am Mittwoch das große Backen. Das Promi-Special von Das große Backen.
Um Gottes Willen, nein.
Und weil unsere gemeinsamen Hobbys Hunde und Kuchen und Fernsehen...
Stefan, deine Hausaufgabe ist meine Hausaufgabe. Und zwar mit der gleichen Begründung.
Nein.
Ich dachte echt, du liebst doch Kuchen und Promis und die Eni. Du kannst es doch
gucken. Kann ich das mal sehen, dass du das wirklich aufgeschrieben hast und dir nicht gerade ausdenkst?
Ganz unten. Die Hausaufgabe, Das große Promi-Backen-Spezial am 12.04.2015 in Sat.1. Naja, was?
Das doch, wirklich das große Promi.
Ja.
Also es gibt ja eh das große Backen.
Ich finde das zu gemein. Das ist als Hausaufgabe zu gemein für mich.
Wieso? Du liebst Kuchen.
Muss ich mir aufschreiben, muss ich mein Management sagen.
Vielleicht kann der Dirk das gucken.
Vielleicht kann ich mal zu das große Promi-Backen gehen.
Geh hingehen. So
aber was passiert dann jetzt?
Ich hatte auch noch eine andere, aber die ist nicht so trashig, sondern das ist wieder so eine Sache, die mich interessieren würde.
Guckt es doch zusammen, ladet mich ein, dann gucken wir zu dritt das große Promi-Backen.
Und ich back uns was.
Und du backst was.
Genau. Okay.
Also dann musst du, Dirk, aber zumindest in so einer kleinen Datei, die du vielleicht auf dem Handy abnimmst, auch kurz erklären, wie du die fandest, dass wir das beim nächsten Mal abspielen. Ist ja eine Hausaufgabe, man muss das gucken.
Die Sendung.
Ja.
Klingt interessant.
Dann gucken wir es. Backen dazu und der Dirk muss...
Wir bräuchten so einen Notar, wo wir vorher deponieren die Hausaufgaben.
Ist das absurd? Ich wusste, der Moment würde irgendwann kommen, dass wir uns die gleiche Hausaufgabe geben. Gut, dann gucken wir das große Promi-Backen mit Dirk und Gebäck. Ich backe. Mhm. Wobei es auch ganz schön fies ist, weil ihr werdet dann natürlich da Sachen mit Frosting und so sehen und dann habt ihr nur meinen Mürbeteigkuchen.
Nein, wir haben doch bestimmt deine tollen Sachen mit Frosting, die mit dem roten.
Der Red Velvet Cupcake. Ich kann wahnsinnig gute Red Velvet Cupcakes. Allein dafür, Dirk, würde es sich lohnen.
Oh Gott, ich freue mich jetzt schon.
Ja.
Ah gut, dann. Okay. Naja gut, aber dann ist ja gar nicht so schlecht. Meine andere, ist das die Hausaufgabe. Dirk, vielen Dank, dass du hier warst und schön, dass du mit uns backen guckst.
Danke schön.
Und Kuchen isst und dann im Grunde nochmal auftreten musst mit so einer Kurzzusammenfassung deiner Hausaufgabe. Ja. Dann ist ja jetzt auch deine Hausaufgabe eigentlich. Oh Gott, die Tokotronic-Fans werden uns vielleicht töten wollen, weil wir den Dirk zwingen, Dreck zu gucken. Aber der Dirk hat es ja selber vorgeschlagen.
Hat sich da jetzt so ein bisschen auch
eingeladen.
Ich darf ja machen, was ich will. Außerdem, das klingt super, das große Backen.
Ne, und also das ist mit ganz tollen Promis.
Ja, wer macht den Back denn damit?
Janine Kunze, Melanie Müller.
Wer kennt die nicht? Melanie Müller ist die vom Dschungel.
Ja.
Die mit den Brüsten.
Ja.
Ach, das wird toll.
Ralf Morgenstern.
Backen die alle in der gleichen Sendung oder immer einen Promi pro Sendung?
Um die richtig in einem, die haben groß in Berlin irgendeine Fabrik ausgeräumt und da Backöfen reingestellt.
Ja,
und
alles klar, dann
klingt
Mittwoch.
Gruselig.
Morgen im Grunde. Ja.
Ja.
Oh Gott, ich muss noch backen.
20:45, vielleicht müssen alle Hörer das auch hören. Ich meine, so funktioniert eine Hausaufgabe könnte auch so funktionieren, dass wir sagen, wer den...
Wie sollen die das denn beweisen, dass die das gehört haben?
Wir spüren das doch.
Okay, wir spüren das. Also alle müssen das gucken. Ich weiß nicht, ich glaube, dafür hat die Leute gucken das doch sowieso vielleicht.
Ja.
Wir gucken das auf jeden Fall, reden nächste Woche darüber. Jetzt ist aber auch gut. Ich möchte sagen, dass dieses Geräusch der Dirk eben gemacht hat. Das war nicht weder ich noch Stefan, sondern das mit dem starken Leidensdruck dahinter war Dirk, der auf dem Tisch lag und anfing zu weinen.
War das unsere neue Dauerverabschiedung jetzt? Jetzt ist aber auch gut?
Jetzt ist aber auch gut. Tschüss alle, tschüss Dirk, vielen lieben Dank.
Tschüss.
Tschüss.